Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Ein sehr österliches Sonntagsfrühstück war das diesmal. Schwester Miriam Volker in Feuer und Flamme.
Lange Zeit war sie Klinikoberin in unserer Landeshauptstadt, aber sie ist auch eine sehr innovative Klosterfrau. Das hören wir jetzt bei dir, Daniel.
Wir sprechen über die Marienklinik, die sie geliebt hat. Und sie hat auch etwas mit dir gemeinsam.
Ach so.
Sie ist gerne mit dem E-Bike unterwegs. Wie wird eigentlich Ostern im Kloster gefeiert? Auch das hören wir jetzt.
Wir freuen uns drauf.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Ostern und Halleluja, heißt es österlich.
Genau. Die Osterzeit ist auch für dich jedes Jahr eine ganz besondere Zeit. Worauf freust du dich immer am meisten?
Ich freue mich, dass Ostern gerade in das Frühjahr fällt, wo alles so im Aufbruch ist. Das vermittelt schon allein viel Freude und das gefällt mir ganz besonders.
Ja. Jetzt, wenn wir an unsere Klöster denken, an unsere Schwestern im Land, da denken sich einige, die sind den ganzen Tag lang am besten im Haus und verlassen das Kloster nie. Du bist der beste Beweis dafür, dass das nicht so ist. Du bist immer unterwegs, gell? Oder viel.
Ja, soweit es die Zeit erlaubt. Mhm. Ich wohne jetzt in Brixen und bin da sehr viel unterwegs für die Schwestern. Nicht so sehr in meinem Eigeninteresse, mal für die Schwestern, dass ich Schwestern zur Visite begleite, für Schwestern zum Arzt gehe, für Schwestern Medikamente besorge oder für Schwestern mal ein Geschenk besorge. Aber Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag, da nehme ich mir so eine Auszeit, wenn es das Wetter bedingt erlaubt. Und da steige ich aufs Rad, wenn es wetterbedingt passt.
Ein Mountainbike, gell?
Ein Mountainbike, ja. Mittlerweile auch mit Strom.
Ja, ich wollte gerade fragen. Ja. Aufgewachsen bist du ja im Weitental. Warum hast du dich vor einigen Jahrzehnten dazu entschlossen, ins Kloster zu gehen?
Das weiß ich selber nie, ja. Das kann ich so sagen. Aber es war sicher eine bestimmte Neugierde mit dabei. Was ist da mit diesem Leben, was ist da? Und ich habe mir gedacht, okay, probier's. Das Aha-Erleben dabei war, dass ich mich sofort zu Hause gefühlt habe. Und das hat mich dann irgendwo schon nachdenklich gestimmt, ob ich da schon zu Hause bin, denn mein Bewegungsdrang, mein Freiheitsdrang war schon groß und ich da innerhalb der Klostermauern da mich heimisch fühle, das war so für mich ein Paradox, was ich erlebt habe. Aber danach habe ich gemerkt, dass es mir viele, viele Türen öffnet, die mir sonst vielleicht verschlossen geblieben wäre.
Ja, und darüber sprechen wir in den nächsten Minuten ausführlich hier aus Südtirol 1. Du bist ja alles andere als eine gewöhnliche Ordensschwester, sage ich mal, und sehr offen für Neues. Vor allem bist du auch eine, die oft an das Handy greift, also ans Handy greift, gerne WhatsApp beispielsweise, gell?
Ja, ich finde das Handy, gerade diese technischen Möglichkeiten, die es heutzutage über dieses Handy gibt, das ist so eine Beziehungspflege.
Ja.
Freunde sehe ich wie Blumen und die Blumen müssen immer wieder begossen werden. Und wenn ich da Menschen ein liebes Wort, ein schönes Foto schicke, dann merke ich, dass das tut ihnen gut und das ist auch irgendwo was Schönes, was gut tut.
Bist du auch auf Instagram oder Facebook unterwegs? Oder
eher? Auf Facebook ja, auf Instagram nein.
Aha, das kommt vielleicht noch irgendwann.
Ich will einen bestimmten Überblick haben darüber. Es soll mir nicht zu viel Zeit kosten, weil es nimmt dann viel Zeit in Anspruch. Wenn man
also, aber zu Ostern jetzt verschickst du auch bei WhatsApp Ostergrüße beispielsweise.
Ganz sicher, ja. Mit cool. einem schönen Bild dazu und einem guten Spruch, der die Menschen erreicht und vor allem die Herzen der Menschen. Und das soll den Menschen, denen ich das schreibe, einfach eine Freude bereiten.
Das ist ja das wichtigste Fest für uns Christen. Was bedeutet aber für dich persönlich jetzt Ostern?
Ostern öffnet eine Tür oder auch eine Perspektive, dass nach dem Tod nicht alles aus ist. Dass es ist niemand von drüben herübergekommen, aber doch eine bestimmte... Diese Auferstehungsfeier und es geht weiter nach dem Tode, übt in mir schon bestimmte Hoffnung und auch Freude aus. Das ist was Schönes.
Hast du lieber jetzt Weihnachten oder Ostern, du persönlich?
Das ist beides so. Hält sich die Waage.
Ja. Wie wird jetzt Ostern bei dir im Kloster in Brixen gefeiert?
Bedingt durch die älteren Mitschwestern ist das jetzt viel einfacher geworden. Aber früher war das schon wirklich mit sehr viel Einsatz von den Schwestern gestaltetes Fest. Wir haben am Samstagabend die Vigilfeier, wo wir ein Feuer im Garten haben und dann feierlich einziehen in die Kapelle. Und dort feiern wir dann die Eucharistiefeier, die einfach diese Auferstehungsfeier. Und am Ostersonntag, da haben wir wieder einen festlichen Gottesdienst um 7:30 Uhr in der Früh. Und im Anschluss gibt es ein festliches Frühstück, auf das sich alle freuen. Und was da besonders ist, weil in der Fastenzeit beim Frühstück schweigen wir sind still, wir reden nicht miteinander. Und am Ostersonntag, da gibt es wieder Gespräch und die Freude teilt man sich mit und es ist einfach sehr lebendig.
Also ihr habt bis jetzt wieder nicht miteinander gesprochen, also die ganze Fastenzeit hindurch?
Beim Frühstück.
Ah, beim Frühstück.
Beim Frühstück. Beim Frühstück versuchen wir, unser Stillschweigen einfach einzuhalten und dass jeder so sich geht, einfach etwas anders als sonst.
Und für dich persönlich bedeutet dieses Fest vor allem auch Neuanfang, oder? Es geht wieder alles los.
Ganz genau, so wie es die Natur auch so aufbrechen und wie im Englischen nennt man Frühling, Spring. Und das bringt noch viel mehr zum Ausdruck als wie Frühling.
Ja.
Und das ist, alles ist in Bewegung und dieses Grün, das so gut tut den Augen und einfach ist wieder Aufbruchstimmung.
Wie sieht dein Leben als Tertiaroberin aus? Also wann geht es da früh morgens los? Wie können wir uns so einen typischen Ablauf vorstellen?
Also ich muss vorausschicken, ich habe nie ein Führungsamt angestrebt.
Ja.
Das ist so auf mich zugekommen. Und weil ich der Typ bin, okay, das ist jetzt die Situation, mach das Beste draus. Und für mich als Führungsperson, ich bin keine autoritäre Führungsperson, ich bin eher die demokratische, was vielleicht manchen weniger passt oder wie auch immer. Das sieht jede und jeder verschieden, aber für mich, also ein Wochenablauf ist so, dass für mich der Anfang der Woche gehört vor allem den Schwestern. Für die gesundheitlichen Belange bin ich zuständig, das zu organisieren und da Visiten zu organisieren, zum Arzt zu gehen, Medikamente besorgen. Das habe ich so für den Anfang der Woche hingeplant, am Vormittag. Der Nachmittag ist dann für meine administrativen Aufgaben, Brief schreiben oder verschiedenes vorbereiten, schreiben für die Zeitschrift Frau, schreiben für das Dolomitenmagazin. Ja. Das sind so die Nachmittagsaufgaben, die ich habe. Und dann Donnerstag, Freitag ist eher, dass ich da die Sitzungen plane, weil es mir da besser geht. Oder das gehört mehr der organisatorischen Sache.
Ja.
Alles ist eingebettet in einen Tagesablauf, in Frühstück um 7:30 Uhr. Danach von 8 bis 11:30 ist Arbeitszeit für mich. Dann um 11:45 haben wir Mittagsgebet. Dann ist nach dem Mittagessen ist für mich die Zeit bis 14 Uhr sehr wichtig, weil ich da mich einfach erhole. Ich ruhe mich ein bisschen aus.
Ja.
Und was dazugehört, ist immer kreatives Tun. Stricken, sticken oder irgendetwas. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und nach 14 Uhr gehe ich wieder zu meinem PC oder ich habe was vorzubereiten oder so. Das ist von Montag bis Freitag. Samstag habe ich meistens mache ich ein bisschen Aufräumarbeiten oder Samstagvormittag kann auch sein, dass ich mal gerne durch die Stadt schlendere und mich so ein bisschen beriesen lasse von den Moscheen.
Aber ansonsten machst du viele Ausflüge eben, gell? Also die beflügeln dich.
Ja, und Sonntagnachmittag ist schon für mich, soweit es das Wetter erlaubt, ist da der, wo ich dann mit dem Fahrrad gern fahre. Und ich bin eine, die gerne ein bisschen abseits der viel befahrenen Fahrradwege fährt und gerne neue Routen entdeckt.
Ansonsten bist du ja auch noch viel im Garten unterwegs und es hat dich dann wahrscheinlich auch zu deiner neuesten Liebe gebracht, sage ich mal, Kräuterwissen aus Klostergärten. Ihr habt Naturkosmetik, Salben und so weiter entwickelt.
Ja, das hat einen sehr interessanten Ursprung, dass die ganze Geschichte. Die Schwestern in Mühlbach haben ja Salben gemacht und Tees und so weiter und haben das so Bekannten weitergegeben, vielleicht manchmal gegen eine Spende oder das. Und dann haben mich die Leute in Brixen angefragt, gibt es das nicht mehr, wenn die Schwestern nicht mehr dort sind?
Ja.
Ja, das gibt es nicht mehr. Und ich habe dann das mit Michaela Egebrecht, mit der ich schon über 10 Jahre befreundet bin und mit der allerhand schon geleistet habe. Mit der habe ich dann das besprochen, dass ich, das wäre es, das müssen wir aufgreifen. Und ich habe das mit einer Mitschwester besprochen und dann hat sie aus der Schublade ein Kuvert gezogen und hat gesagt, ja, das ist aus der Hinterlassenschaft der Schwester, die in Mühlbach mit Salben und Kräutern gearbeitet hat. Vielleicht ist da was dabei. Und da haben wir diese Zettelchen alle mal gesichtet und haben sie dann der Martina, einer guten Bekannten von Michaela, schauen lassen. Die hat gesagt, das ist toll, da müsst ihr was machen. Und so haben wir uns da sozusagen animieren lassen, das in die Hand zu nehmen. Und es ist dann ganz eine spannende Sache.
Ja.
Denn mittlerweile vermarkten wir das über die Genossenschaft selber gemacht. Und
das funktioniert gut.
Ja. Und das ist so für die Leute ein bisschen irritierend, steht da Klosterfrau aus Tottendedo. Aber dann kommt man ins Gespräch und ich bin da sozusagen immer der Angelpunkt, wo die Leute ins Gespräch kommen und fragen, wieso, wie, was und das ist dann eine ganz gute Sache geworden.
Ja. Ich kann mir vorstellen, besonders diese Zeit in der Marienklinik war schon sehr prägend, auch für dich persönlich, oder?
Ja, das war sehr. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich den Charakter dazu, das zu tun.
Ja.
Vor allem, es war mir das Motto wichtig, die Menschen sollen weggehen und eine gute Erinnerung an mich haben. Und so habe ich schon gleich versucht, die Leute gut aufzunehmen mit Herzlichkeit, dass sie schon mal das Gefühl des Vertrauens und des Geborgenseins, der Sicherheit haben. Das war mir immer ganz am Anfang wichtig beim Kontakt der Patienten. Und dann war mir wichtig, die Patienten aufzuheitern mit ihnen. So. Und da habe ich auch wirklich, die Mitarbeiter haben immer gerne mit mir, waren sehr, sehr gerne mit mir im Turnus. Und was mich besonders geprägt hat oder was mir sehr viel Freude gemacht hat, die Begleitung Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Das hat mich auch sehr, sehr beschäftigt und den Menschen nahe zu sein. Und es sind wirklich viele in meiner Anwesenheit verstorben. Und ich habe wirklich sehr, sehr beeindruckende Situationen erlebt, die für mich die mir in meinem Inneren wie eingeprägt bleiben.
Vielleicht bleiben wir bei diesem Thema, weil es doch einige von uns beschäftigt, denn jeder von uns muss irgendwann mal gehen. Wie findest du, sollte man dem Ende jetzt, wenn es wirklich so weit sein sollte, man das aktiv noch mitbekommt, wie sollte man dem entgegengehen?
Ich würde das gern anhand einer Geschichte, die sich wirklich begeben hat, erzählen.
Ja, gerne.
Also ein älterer, schwerkranker Mann, es war gegen Ende März, der hatte Geburtstag und da hat der Arzt gesagt, was er sich wünscht. Dann hat er gesagt, er wünscht sich am Karfreitag mit unserem Herrn zu sterben. Da hat der Doktor gesagt, diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen, aber auch nicht beeinflussen. Schauen wir mal, was geht, wie es weitergeht mit Ihnen. Und es hat sich der Zustand verschlechtert und er hat gewünscht, heimzugehen. Mhm. Und die Angehörigen, die haben dann mit mir abgesprochen, ob ich Zeit habe, zu Ihnen zu kommen. Es war nur in der Nähe von Bozenort da. Übrigens in der Nähe von hier. Und da habe ich gesagt, ja, es ist die Osterwoche, da ist weniger los. Ich komme mit dem Fahrrad jeden Morgen, jeden Abend hin. Und somit ist der Vater nach Hause. Ich habe ihnen zunächst gezeigt, wie das Pflegebett funktioniert und alles. Und er war sowas von dankbar und glücklich, dass er daheim war. Und am Karfreitag hat mich die Schwiegertochter abgeholt und gesagt, heute sieht es mit dem Opa nicht gut aus. Wir sind hingefahren und ich habe wirklich gesehen, ja, er macht sich auf den Weg. Und sie haben dann alle Angehörigen gerufen und er ist wirklich am Karfreitag verstorben. Und was mich mit diesem Herrn verbunden hat, ist ein Wegkreuz, das da in der Nähe seines Hofes steht. Das ließ er anbringen. Der Korpus, der hat nicht die Hände festgenagelt, sondern nach vorne wie zu einer Umarmung ausgestreckt. Und ich habe ihn gefragt, warum er das so machen ließ. Dann hat er gesagt, ich glaube einen Gott, der die Hände frei hat zum Helfen. Und das war für mich so was Schönes. Und dann auch, dass das da gerade um Ostern alles zusammenfiel, dann da war für mich deutlich, es gibt jemand über uns, der die Geschicke unseres Lebens fügt.
Bei euch im Kloster beginnt der Tag sehr früh, oder? Wann geht's los bei euch circa?
Es geht mit dem Gebet um 6.25 Uhr los. Aha. Das ist schon eine gute Zeit zum Aufstehen.
Für euch spielt ja die Ruhe eine wichtige Rolle. Für dich persönlich auch?
Ja, für mich persönlich auch. Ich liebe gerade für mich die Auszeit in der Natur. Da liebe ich die Ruhe und einfach mit niemand reden müssen.
Ja, und in der Ruhe liegt die Kraft. Stimmt einfach. Jetzt weiter zurück nochmal. Knapp 40 Jahre sind es jetzt, dass du Ordensschwester bist. Wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, Schwester Miriam. Jetzt aber nochmal die Frage. Wann war dir so richtig bewusst, das ist mein Leben und das passt jetzt und ich mache diesen Weg als Ordensschwester?
Das war, als ich angekommen bin in meinem Beruf als Krankenschwester.
Ah, erst dann? Okay.
Ja. Aha. Das war, vorher war es so ein Finden der Situation. Ich habe die klosterinterne Ausbildung gemacht. Da war mein Vorteil, dass ich Auto fahren konnte und viel mit der Oberin herumfahren musste. Ja. Das war für mich wirklich eine sehr willkommene Freiheit, die ich gebraucht habe. Sonst hätte ich mich so ein bisschen doch eingeengt gefühlt. Aber es hat immer wieder Nischen gegeben, die mir das zugespielt haben, das, was ich gerade gebraucht habe.
Weil du bist ja ein total freiheitsliebender Mensch eigentlich so grundsätzlich, oder? So wie wir dich jetzt hier kennenlernen.
Ja, ein bisschen Zappelfilm.
Und immer aktiv, gell?
Ja, es ist nicht so nicht für mich. Selbst wenn ich im Zug fahre, ich muss ja viel Zug fahren, sind die Hände beschäftigt mit einem Gestrick und dem was.
Feuer und Flamme aus Südtirol 1 mit Tertiaroberin Miriam Volker. Es ist ja Ostersonntag, ein Fest der Familien bei uns im Land. Hast du es eigentlich nie bereut, nicht selbst eine Familie mit Kindern, Haus und Hund zu haben?
Nein.
Gab es da gar keinen Moment, wo du dir gedacht hast, wenn du so die Familien jetzt aussiehst, so am Ostersonntag, es wäre schon schön gewesen oder so?
Nein.
Gar nicht.
Ich fühle mich so in dem, was ich gewählt habe und auf dieser Straße zu Hause, dass ich finde es schön, dass es die Familien, und ich finde es schön bei Familien, wenn ich sehe, das ist aber für mich ist die Ordensgemeinschaft einfach meine Familie.
Deine Familie, ja. Du bist ja im Weidental aufgewachsen. Welche Erinnerungen hast du so als Kind, wie Ostern war?
Dass die Arbeit losgegangen ist am Feld. Die Erinnerung habe ich aber schon, dass wir da gesucht haben, ein Osternest zu bauen und so. Das war schon auch so, dass ich da, und wir haben uns gefreut, die Ostereier färben. Aber das, so, das war schon, was ich mich erinnert. Aber es ist paradoxerweise, das Kirchengehen war mir damals nicht so.
Nicht? So, was sind denn so die weniger schönen Seiten jetzt am Klosterleben? Gibt es da irgendwelche, wo du sagst, ah, so montags freue ich mich weniger auf das und das oder dienstags? Oder?
Was weniger schön ist, was die Herausforderungen sind, ist sicher, man ist nicht eine Lebensgemeinschaft, die sich gesucht hat, sondern es ist eine bunt zusammengewürfelte Lebensgemeinschaft mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Sichtweisen, gegenteiliger Ansichten. Und da irgendwo die Balance zu ziehen, ist nicht immer einfach. Und die Herausforderung, das sehe ich jetzt, ist, dass es wirklich sehr viele ältere Mitschwestern gibt, die manch wirklich, teils sind sie verwirrt, teils brauchen sie sehr viel Geduld in der Betreuung. Und das ist jetzt die Herausforderung für mich wirklich, die es jetzt gibt, die ich jetzt sehe. Aber ich denke nicht, ich habe jetzt hier und jetzt meine Aufgabe und so wie ich immer mein Motto habe, dass Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute und er sorgt für dein Morgen, dass ich mich nicht da in die Vergangenheit verliebt halte oder mir das Morgen herbei wünsche, sondern ich bin heute gefragt und aus dem Heute das Beste daraus zu machen, so wie jetzt hier.
Ja, warst du schon immer ganz optimistisch, dein ganzes Leben lang, oder ist es erst mehr mit dieser?
Ja, ein positiver, so, das war schon in der Kindheit so, sie haben gesagt, du bist ein Baby gewesen, was immer jeden angelächelt hat. Oder sie haben dann, und in der Schule hat die Mama hat gesagt, ich brauche nicht Sprechstunde gehen. Die sagen ja eh immer, du bist so fröhlich und lachst immer. Und das hat mir erst kürzlich ein Altenheimbewohner gesagt, der in einem Altenheim ist. Und der war der Hausmeister in der Schule oder hat sozusagen Schuldiener war. Und er hat gesagt, er sieht mich heute noch an der Tür stehen mit diesem fröhlichen Gesicht und hat sich gedacht, die haben die Richtige an die Tür gestellt. Ich war sozusagen Türsteherin, bis der Lehrer gekommen ist.
Du warst ja lange Zeit Klinikoberin in der Marienklinik. Welche Erlebnisse sind dir besonders nahe gegangen? Wir haben letztes schon kurz darüber gesprochen, es wäre eher ein bisschen traurig oder so, jetzt eine sehr positive, nette Geschichte aus dieser Zeit.
Das Highlight war dann natürlich meine Erfindung, die ich gemacht habe. Ich war ja habe im postoperativen Aufwachraum gearbeitet und habe da gesehen, wie die Patienten immer mit der Mundtrockenheit, wie das ein Problem war.
Nach einer Narkose, gell?
Ja, genau. Und das versuchte ich zu lindern und habe mit allen möglichen Tricks und Dings versucht, wie komme ich dem gleich. Und dann hat es der Zufall gewollt, dass der Verantwortliche vom TIS mal in der Klinik war und den habe ich, was macht ihr eigentlich dort? Und dann hat er mir gesagt, ja, wir versuchen Betrieben zu helfen oder Ideen umzusetzen oder einfach, und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich bei dir ja beim Richtigen, denn ich hätte eine Idee, aber ich bringe es nicht in die Praxis. Und da habe ich dann, hat er mir einen Mitarbeiter geschickt und da haben wir dann an einem sozusagen medizinischen Sauger oder Mundbefeuchter gearbeitet, getüftelt und haben wirklich da erstaunlicherweise bei einem Innovationswettbewerb haben wir mitgetan und da haben wir gleich zwei Preise abgeräumt.
War super.
Und das hat uns dann ermutigt, weiterzumachen. Und jetzt eigentlich hat Corona uns dann ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind doch immer dran, dass das endlich bei den Leuten ankommt.
Ist also noch nicht auf dem Markt? Oder
es
wird
ist
schon
nicht auf dem Markt, leider noch nicht.
Wie lange wird das noch dauern? Oder?
Das hängt jetzt ab, wir haben Verhandlungen im Lauf.
Jetzt hast du ja in der Marienklinik, bleiben wir noch kurz dort, vielen Menschen Hoffnung geschenkt. Woher hast du immer die Kraft dafür genommen?
Gerade aus den Begegnungen mit den Menschen. Mhm. Oder gerade in Begegnungen mit Menschen, da kommt immer wieder was zurück.
Ja.
Ich gebe was und es kommt was zurück. Und das bestärkt mich wirklich. Das ist, und etwas kommt von innen und etwas kommt von außen und das macht es dann aus.
Vermisst du heute noch diese Aufgaben?
Als Chefin der Klinik?
Ja.
Nein, die vermisse ich nicht.
Nicht? War eine sehr anstrengende Zeit wahrscheinlich.
Es war sehr anstrengend, weil ich in der Früh mir dachte, was kommt heute auf mich zu? Was ist heute? Welchen Herausforderungen muss ich mich heute stellen? Und wenn ich dann von Bozen nach Brixen gewechselt bin, dann hatte ich schon zunächst das Gefühl, ich bin eingebremst. Ich war vorher vierten, fünften Gang unterwegs und plötzlich mit dem zweiten, da geht alles so langsam, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber ich habe sehr schnell entdeckt, dass darin viel Lebensqualität und wirklich auch viel, viel drinnen ist. Und ich merke, dass ich mit der Arbeitsweise, die ich in der Marienklinik gehabt habe, in Brixen auch sehr viel weiterbringen. Mhm.
Ich habe es gerade vorhin gesagt, du bist auch mal mit dem Mountainbike unterwegs. Was gibt dir die Natur? Ist es die Schönheit, die dich motiviert? Oder?
Die Natur gibt mir sehr viel Ruhe, weil ich sehe, die Blume blüht nicht, damit sie die schönste ist, sondern die Blume blüht einfach. Und dieses Sein einfach von allem, was da ist, ob es ein Baum ist oder eine Pflanze oder ein Tier, das sind eine Biene, die herum. Mhm. Ich sitze da und atme das in mir ein, dieses Sein, das ist wirklich. Und was mir dadurch die moderne Technik mit dem Handys ermöglicht, ich habe immer schon gerne Fotos gemacht und gerade jetzt mit dem Handy kann man das sehr gut. Und das gibt mir sehr viel, weil ich versuche immer die Bilder mit dem Augen des Herzens zu machen. Nicht nur das Handy hinhalten und drücken, sondern was sehe ich jetzt am Bild, was möchte ich drauf haben, was möchte ich einfach, was sieht mein Herz, nicht was sieht im Vordergrund das Auge, die Technik oder so. Einfach. Und dieses Bild, das mit dem Augen des Herzens gemacht ist, soll diese Freude beinhalten und auch weitergeben.
Du hast das vorhin ganz kurz angesprochen, wenn du nicht in der Natur bist, dann bist du auch mal in der Stadt unterwegs zum Bummeln.
Ja, so ein bisschen bummeln und so ein bisschen Leute beobachten. Einfach so. Oder es ist für mich auch, ich war in der Marienklinik auf der gebenden Seite, des Krankenpflege, der Krankenpflege oder des mit dem Patienten und jetzt, wenn ich mit den Schwestern in Brixen ins Krankenhaus gehe, dann bin ich auf der empfangenden Seite als Bittstellerin dort.
Ja.
Und es ist für mich sehr wertvoll, beide Seiten zu kennen und gerade im Warten, was zunächst für mich eine Herausforderung war, jetzt doch auch eine Zeit zu sehen, die ich mal genießen kann.
Mhm.
Das hat auch, man kann immer aus den Gegebenheiten was lernen.
Deine, wenn man so will, Amtszeit läuft heuer im Herbst aus, gell? Wirst du auch weiterhin Oberin bleiben?
Wir haben heuer im Sommer, feiern wir das Generalkapitel, wo die Tertiarschwestern, die auf 4 Standorten sind in Europa, in Hall und in Südtirol, in Nordtirol und in Südtirol, die in Bolivien und in Kamerun sind Tertiarschwestern. Die treffen sich im Juli, Vertreterinnen von denen treffen sich im Juli zum Generalkapitel. Dort wird die Generalleitung neu bestellt Und im Herbst darauf, eben im Herbst, im Oktober, feiern wir das Provinzkapitel. Das heißt, die Tertiarschwestern in Südtirol, die haben auch wählen Vertreterinnen, die sich dann in diese Klausur begeben. Mhm. Und dort werden die Karten neu gemischt.
Ja. Aber es läuft darauf hinaus, dass du weiterhin bleibst, Oberin, oder?
Es ist eine zweite Amtszeit möglich.
Okay.
Sehen unsere Statuten vor, dass eine Provinzoberin kann zwei Amtsperioden hintereinander machen.
Jetzt wissen wir, dass es mit dem Nachwuchs in der Kirche allgemein nicht wirklich gut aussieht. Wie siehst du diese Zukunft?
Dass weniger junge Menschen sich für diesen Weg entscheiden, das ist augenscheinlich. Und es ist für die Schwestern, die im Kloster sind, ein Lernprozess, aber auch für andere Menschen, die hohe Erwartungshaltung haben an die Kirche, ist es ein Lernprozess oder die Gesellschaft muss sich von einem bestimmten Bild verabschieden. Es gibt in der Geschichte immer wieder Gemeinschaften, die dann irgendwo verschwinden, die es nicht mehr gibt. Und es gibt immer wieder neue Gemeinschaften. Und ich habe erst kürzlich gelesen, und das hat mir sehr gut gefallen, Neugründungen von Ordensgemeinschaften waren immer eine Art Schocktherapie für die Kirche, für die Amtskirche. Und ich denke, dass es auch in Zukunft immer wieder solche Schocktherapien gibt, dass Menschen aus der Gesellschaft heraustreten, sich für etwas ganz stark einsetzen und da die Amtskirche zum Nachdenken bewegt.
Was wünschst du dir jetzt persönlich für die Zukunft, für dein Leben?
Für mein Leben wünsche ich mir einfach, dass ich wirklich weiterhin zunächst, dass ich gesund bleibe, dass ich dass mir auch sozusagen dieser Charakter, den ich mitbekommen habe, gut in die Karten spielt und dass ich weiterhin wirklich viel Optimismus verbreiten kann und nicht Untergangsstimmung. Ich denke, wir sollen nicht uns an den schwindenden Zahlen festmachen, sondern wir sollen die Menschen, die hinter den Zahlen sind, sehen. Mhm. Und das ist mir wichtig, dass da dahinter Menschen sind und diese Menschen sehen, diese Menschen wertschätzen und mit diesen Menschen unterwegs sein.
Auch dich erwartet noch unser Abschlussspiel hier. Wie sieht dein Ostersonntag nach unserem Frühstück jetzt sonst noch aus, ab 12? So?
Sicher mit einem Spaziergang oder mit einer Tour mit dem Fahrrad, ganz sicher.
Jetzt noch meine Sätze, wie gesagt, zu Ende sprechen, bitte. Südtirol bedeutet mir
Heimat.
Als Tertiaroberin fühle ich mich
zu Hause.
Mein Leben ist
bunt und vielfältig.
Das Leben im Kloster ist
abwechslungsreich.
Wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann
ziehe ich mich zurück und muss mal tief durchatmen.
Am liebsten lese ich
Witze.
Herzlich lachen kann ich über
manchmal über mich selber oder auch manchmal über paradoxe Situationen.
Das letzte Mal geweint habe ich
erst kürzlich.
Ostern bedeutet mir
Freude.
Unheimlich spannend finde ich
das Leben an sich.
In der Natur fühle ich mich
zu Hause.
Meine Beziehung zu Gott ist
herzlich. Ich liebe das Sein im Heute.
Und ich werde auch weiterhin
daran festhalten.
Ja, herzlichen Dank und dir alles, alles Gute für deine Zukunft.
Vielen Dank, danke fürs Hiersein und auch dir einen schönen Osternachmittag.
Sehr sympathisch und vor allem österlich. Schwester Miriam in Feuer und Flamme.
An ihren Erfindungen bleiben wir natürlich dran. Schon cool.
Ja, und nächsten Sonntag die schnellsten Snowboard-Geschwister Italiens bei mir, Edwin und Jasmin Coratti aus dem Finchgau.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.